Plötzlich drehte sich der Kopf zu ihr herum. Sister Creep wich zurück. Ihre Beine wollten fliehen, aber sie ließ es nicht zu. Die Gestalt in der ersten Reihe starrte sie nur an, während der Film weiter Nahaufnahmen von Leichen auf Obduktionstischen zeigte. Und dann stand die Gestalt auf. Popcorn knirschte unter ihren Füßen. »Lauf!« schrien Sister Creeps Gedanken. »Raus hier!« Aber sie wich nicht von der Stelle. Die Gestalt blieb stehen, bevor ihr Gesicht vom Licht des Verkaufstresens erhellt wurde. »Du bist ganz verbrannt?« »Ich schätze, mittlerweile dürfte es da draußen vorbei sein, oder?«
»Alles weg«, murmelte sie. »Alles zerstört.«
Auf dem Gesicht des Mannes erahnte sie undeutliche Gesichtszüge. Und sie meinte auch, ihn lächeln zu sehen, aber es war ein schreckliches Lächeln. Sein Mund schien nicht ganz da zu sein, wo er hingehörte.
»Ich glaube, alle sind tot«, sagte sie.
»Nicht alle«, widersprach er. »Du bist nicht tot, oder? Und ich glaube, da draußen sind auch noch andere am Leben. Verstecken sich wahrscheinlich irgendwo. Warten aufs Sterben. Lange wird's nicht dauern. Auch bei dir nicht.«
»Ich bin noch nicht tot.«
»Vielleicht wäre es besser für dich.« Seine Brust hob sich, als er tief einatmete.
»Riech mal. Die Luft. Ist sie nicht wundervoll?«
Sister Creep wollte zurückweichen.
»Nein«,
sagte der Mann beinahe sanft, und sie blieb stehen, als wäre es das Wichtigste. Das einzig Wichtige auf der Welt, dass sie gehorchte.
»Da kommt meine beste Szene.«
Er gestikulierte in Richtung Leinwand, wo Flammen aus einem Gebäude schossen und verkohlte Leichen auf Bahren lagen.
»Das bin ich. Da. Hinter dem Auto. Naja, ich habe nicht gesagt, dass es eine lange Szene ist.«
Seine Aufmerksamkeit wandte sich wieder ihr zu.
»Oh«, meinte er leise, »dein Anhänger gefällt mir.«
Seine blasse Hand mit den schlanken, langen Fingern glitt an ihren Hals. Sie wollte sich abwenden, weil sie die Gedanken nicht ertragen konnte, von dieser Hand berührt zu werden, aber sie war wie gelähmt von seiner Stimme, deren Echo durch ihren Kopf hallte. Sie zuckte zusammen, als die kalten Finger ihr Kruzifix berührten. Er zog daran, aber sowohl Kreuz als auch Kette waren fest mit ihrer Haut verbunden.
»Es ist festgebrannt«, sagte der Mann.
»Das haben wir gleich.« Mit einer schnellen Bewegung seines Handgelenks riss er Kruzifix und Kette ab, zusammen mit einem Stück von Sister Creeps Haut. Schmerz durchzuckte sie wie ein Elektroschock, brach aber gleichzeitig den Bann des Mannes und klärte ihr den Kopf. Brennende Tränen liefen über ihre Wangen. Der Mann hielt seine Hand hoch, die Handfläche nach oben. Kruzifix und Kette baumelten vor Sister Creeps Gesicht. Seine Handfläche fing an zu brennen. Die Flammen krochen an seinen Fingern hinauf. Als die ganze Hand des Mannes loderte, begannen Kreuz und Kette zu schmelzen und tropften auf den Boden. Sister Creep sah sein Gesicht. Im Licht der brennenden Hand konnte sie erkennen, wie sich Knochen verschoben, Wangen und Lippen schmolzen, verschiedenfarbige Augen auftauchten, wo keine Augenhöhlen waren. Der letzte Tropfen des geschmolzenen Metalls fiel auf den Boden. Ein Mund öffnete sich am Kinn des Mannes wie eine rot umrandete Wunde. Der Mund grinste.
»Licht aus!«
Die Stimme aus der Finsternis. Horror, Mystery, Thriller und andere dunkle Geschichten. Herzlich willkommen, liebe Freunde der dunklen Literatur. Hier ist wieder eine Ausgabe meines kleinen Podcastes. Mein Name ist Anton Serkalow und ich stelle euch heute Swan's Song von Robert McCammon vor. Vorab, Swan's Song ist eines dieser Bücher, das im Deutschen in zwei Teile gesplittet wurde. Meine Meinung dazu habe ich in meiner Rezension zu Necroscope und auch zu der Matthew Corbett-Reihe kundgetan. Ich will hier nicht nochmal drauf eingehen, wen es interessiert, einfach in eine dieser beiden Episoden reinhören oder auf meinem Blog reinlesen. In dem Fall von Swan's Song macht diese Zweiteilung verursacht nicht ganz so viele Schmerzen, wie es bei anderen Büchern ist, da sie an einer Stelle passiert, wo auch im amerikanischen Original ein Zeitsprung von 7 Jahren ist. Deswegen ist es okay. Ich erwähne das vorher, weil ich es bei Mehrteilern mir angewöhnt habe, nicht immer jeden einzelnen Teil zu rezensieren, sondern tatsächlich das Werk insgesamt zu betrachten, vor allen Dingen dann, wenn es im Original keine Mehrteiler sind, wie eben im Fall von Swan's Song. Nichtsdestotrotz, da sie im Feester Verlag in 2 Titeln erschienen sind, beide auch jeweils mit einem anderen Untertitel, möchte ich vorab beide Klappentexte vorlesen. Der Klappentext zum ersten Teil, laut des Verlages: Der legendäre Endzeit-Thriller. Düster, brutal und mit epischer Wucht erzählt. In diesem Endzeit-Thriller beschreibt der Bestseller-Autor die Welt nach der atomaren Apokalypse. Die menschliche Zivilisation bricht zusammen und die wenigen Überlebenden werden in eine vorindustrielle Welt katapultiert, in der sie zu hungrigen Bestien mutieren. Der nukleare Winter senkt sich wie ein Leichentuch über die verkohlte Erde. Durch dieses verstrahlte Land wandert Swan. Das 9-jährige Mädchen spürt, dass etwas Übernatürliches am Werk ist, das personifizierte Böse, das die Menschheit endgültig vernichten will. Swan erlebt die ultimative Entscheidungsschlacht zwischen Gut und Böse. Und der Klappentext zum zweiten Teil: Eine erkaltete, hoffnungslose Welt, heimgesucht von einer uralten, bösen Macht. Er ist der Mann mit dem scharlachroten Auge, der Mann der vielen Masken. Er vereint die Kraft der menschlichen Gier und des Wahnsinns. Er durchstreift das nuklear verstrahlte Land auf der Suche nach einem Kind, ein Mädchen mit dem Namen Swan. Das Kind muss vernichtet werden, denn es besitzt die Gabe. Swan kann den toten Boden wieder Leben geben und den Menschen somit Rettung bringen. Das Ende der Welt ist nur der Start für den letzten Kampf der Menschheit. Zunächst, wenn man nach Swan's Song recherchiert und sich Leserstimmen, Kritiken durchliest, was auffällt, ist, dass Swan's Song sehr oft mit The Stand von Stephen King verglichen wird. Das ist ein Vergleich, der durchaus auch nachvollziehbar ist. Beides sind Geschichten, die in einem apokalyptischen Setting spielen, wo dann am Ende nur eine Handvoll von Protagonisten übrig bleibt und die müssen sich dann nicht nur mit dem Setting unterworfenen Überlebensschwierigkeiten auseinandersetzen, sondern auch noch mit einem sehr mythischen, einem monsterhaften Bösen. Was auch interessant ist, The Stand von King erschien erstmals 1979 in den USA und Swan's Song von Robert McCammon 1987. Unterschiede sind natürlich auch gegeben, wenn man beide Werke miteinander vergleicht. Bei King ist es ein Virus, der den größten Teil der Menschheit hinrafft, was für seine Protagonisten natürlich den großen Vorteil hat, dass Ressourcen übrig bleiben. Lebensmittel, Gebäude, Waffen. Und Damit schafft King in The Stand eigentlich so ein klassisches Western-Szenario. Wir haben alles, was wir zum Überleben brauchen. Es ist halt ein bisschen brutaler und ein bisschen rauer. Und wir haben vor allen Dingen wieder endlose menschenleere Weiten vor uns. Und wenn man darüber dann nachdenkt, dann ist es schon fast folgerichtig, dass King, um diese epische Geschichte des Stan zu erzählen, dann ein mythisches, böses Wesen, eine böse Inkarnation aufbaut. Weil so nach dem Motto, es reicht eben einfach nicht in diesem postapokalyptischen Szenario, dass die paar Protagonisten, die er da hat, durch diese leeren Gegenden streifen zu lassen, ums Überleben. Sie müssen eigentlich gar nicht richtig kämpfen und tun das, was Menschen irgendwie immer tun müssen, sich gegenseitig auf die Fratz hauen. Und damit erhöht King den Spannungsbogen dieser Geschichte, damit er nicht einfach nur den klassischen Western erzählt, wir müssen uns Land wieder erobern machen und wir kämpfen gegeneinander und dann würde es auch irgendwann so enden, wie es bei The Walking Dead ist. Also irgendwie diese menschlichen Konflikte werden dann schon zu so einer Drama-Vorabendserie. Bei Swansong ist der Unterschied, dass die Apokalypse, die dort stattfindet am Anfang des Buches, ist tatsächlich die atomare. Welch auch Ironie der Geschichte, wie gesagt, 87 zum ersten Mal in den Vereinigten Staaten erschienen. 87, das Jahr, in dem die Tschernobyl-Katastrophe passierte. Es also zum ersten Mal auch sehr greifbar wurde, was sind die Auswirkungen eines Atomschlages. Und damit ist Swansong von Anfang an tatsächlich um einiges düsterer und brutaler als The Stand, weil es wird sehr, sehr schnell klar, dass nach einer atomaren Katastrophe bleibt echt nichts mehr übrig. Und insofern ist es auch hier tatsächlich ein Kunstgriff von Robert McCammon, dass er dieses Szenario nicht stehen lässt, weil damit wäre die Geschichte sicherlich nicht weniger gut, als sie wirklich ist. Sie wäre nur sicherlich um einige Seiten kürzer und müsste sich dann wiederum wahrscheinlich mit Die Straße von Cormac McCarthy vergleichen lassen, wo es ja tatsächlich nur um das reine Überleben in einem postapokalyptischen Szenario geht. Und aus diesem Grund baut Robert McKinnon in Swansong eben auch wiederum eine mythische böse Kraft auf, die übrig bleibt und es sich zur Aufgabe macht, die letzten paar Überlebenden noch zu vernichten, entweder mit eigener Hand oder sie gegeneinander ausspielen, was natürlich sehr einfach ist, da es in der menschlichen Natur liegt, sich halt auch in den widrigsten Umständen nicht zu helfen, sondern gegenseitig auf die Fresse zu hauen. Demgegenüber stellt Robert McKinnon das im Klappentext schon erwähnte Mädchen Swan, das halt einfach die Fähigkeit hat, auf magische Weise, kann man schon sagen, aus dem Boden wieder Leben rauszuholen und Pflanzen innerhalb kürzester Zeit zum Wachsen zu bringen. Und genau damit erzeugt er einen Spannungsbogen, den die Geschichte sonst nicht hätte, weil es ist tatsächlich so, ich habe Swansong einfach angefangen zu lesen, weil ich hatte tatsächlich mal wieder Bock auf so eine Postapokalypse. The Stand von King habe ich so oft gelesen, dass ich eigentlich schon mitspielen kann. Und deswegen dachte ich, gut, jetzt komm. Mir hat Matthew Corbett, die beiden ersten von McCammon, die ich gelesen habe, sehr, sehr gut gefallen. Und dann dachte ich, schau einfach mal nach, was Swansong für ein Werk ist. Und es ist tatsächlich so, dass es am Anfang mich durch diese düstere, brutale Wucht wirklich erschlagen hat, weil er schildert halt diesen atomaren Schlag auf die USA, vermutlich mehrere Atomraketen, schnappt sich eine Handvoll von Protagonisten, mit denen sich der Leser dann anfreundet. Und dann geht's auch zack auf zack, dass man am Anfang sich nicht sicher sein kann, wer von den Protagonisten überlebt, weil dann eben doch einer mal wieder ganz plötzlich huch. Und weil so ist es eben einfach irgendwie, Freunde, wenn Postapokalypse nach einem Atomschlag, da bleibt nichts übrig. Da geht's dann nicht um Teenager-Mädchen, die gegen ein faschistoides System rebellieren und am Ende Ehemann finden und zwei Kinder kriegen. Da ist halt eigentlich Schluss nach diesem Fallout, weil wer den überlebt hat, der ist strahlenverseucht. Es gibt keine Lebensmittel, es gibt keine Sonne, es gibt nur radioaktiven Regen, radioaktiven Schnee, es gibt kein Trinkwasser, die Leute haben Pestbeulen und weiß ich nicht was alles, und eigentlich ist Schluss. Und damit eben nicht Schluss ist, damit McCammon noch eine Geschichte erzählen kann, kreiert er halt dieses Mädchen Swan, das diese besondere Fähigkeit hat, die es natürlich erst noch entdecken muss. Er stellt diesem Mädchen Streiter zur Seite, die natürlich auch erstmal erkennen müssen, dass es ihre Aufgabe ist, dieses Mädchen zu beschützen, ihm zu helfen. Und auf der anderen Seite halt das mythische Böse, aber natürlich auch das Urböse im Menschen, die halt dann als plündernde Söldner dort durch die Lande ziehen. Und von daher bleibt als Fazit wirklich: Macht nicht den Fehler und vergleicht Swan Song unnötig mit The Stand. Auch wenn es viele Ähnlichkeiten gibt, viele Parallelen, es sind keine schlechten Parallelen. Beides sind gute Bücher. Robert McKinnon ist auf jeden Fall auch schon vor 30, 40 Jahren ein Autor gewesen, der sein Handwerk versteht, der gut erzählen kann. Und King ist der bekanntere, der erfolgreichere. Ich denke aber, Leute, die wirklich mit The Stand was anfangen können, die mit Die Straße von Cormac McCarthy was anfangen können, die einfach damit was anfangen können, eine wirklich richtig düstere, postapokalyptische Story zu lesen, in der mit einer Fantasy-Horror-Ebene eine neue Spannung aufgebaut wird, um tatsächlich ein sehr episches Werk zu erzählen, die einfach Bock auf sowas haben, greift zu, schnappt euch das E-Book, das kostet nicht allzu viel, unabhängig von Zweiteilung oder nicht. Lasst euch nicht von dem Cover abschrecken, das ist sicherlich kein Glücksgriff, dieses Cover, auch das wird ein paar Mal kritisiert, das ist richtig, es ist sehr plakativ und auch nicht unbedingt passend, egal, vergesst es. Swan Song ist ein grandioses Buch. Und wenn man den Vergleich zu The Stand von King schon ziehen möchte, dann behaltet einfach im Hinterkopf, hey, wenn ihr Weintrinker seid, ihr trinkt auch verschiedene Weine, ihr habt sicherlich euren Lieblingswein, aber ihr gebt hin und wieder auch einem anderen eine Chance und stellt fest, dass der irgendwie genauso gut oder genauso schlecht ist und nur ein Hauch irgendwie anders, der schmeckt mehr nach dem Eichenfass und der mehr nach Vanille. Aber trotzdem wird keiner von euch sich irgendwie hinstellen und sagen, also den kann ich jetzt ja irgendwie nicht trinken, weil der ist ja völlig kopiert, weil das ist ja Wein und Wein ist ja schon, ne? Also löst euch von dem Vergleich in der Hinsicht, dass da irgendwie einer von dem anderen was abgeschrieben hat. Nehmt es einfach, es sind beides wirklich sehr, sehr gute Bücher und ich sage tatsächlich, mir hat The Stand gefallen, ich habe es 100-mal gelesen und Swan Song von Robert McCammon, eine ganz, ganz grandiose, spannende, super geschriebene und wirklich richtig düstere postapokalyptische Geschichte. In diesem Sinne soll es das für heute gewesen sein. Genießt die Zeit und kommt gut durch die Nacht. Euer Anton Sakerloff.